Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
Unsere neue Folge am Telefon ist noch Milch und das mit Thorsten Hanft im Urlaub. Servus.
Ja, guten Tag. Wie soll es auch anders sein? Ist irgendwie die normalen Podcast-Aufzeichnungen im Studio sind Mangelware. Wir sind ständig unterwegs im Urlaub. Was haben wir für tolles Leben?
Ja, aber pass auf, ich habe große Sorge um dich und ich frage mich, ob es dir wieder gut geht. Oh. Warte mal, pass auf. Ich
wünsche euch eine schöne Zeit, weil ich bin jetzt 2 Wochen nicht da. Ja. Ich gehe in Urlaub, ne?
Ja, der also, schöne Urlaub dann auch, Thorsten.
Wir hören uns dann irgendwann Mitte Juli, tauche ich dann wieder auf. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Magda. Schönes Wochenende.
Bist du aufgetaut?
Nee, obwohl es so heiß war, aber ist der Logo, also das, was man zwischen den Zeilen hier hörte, war ich... Habe mich natürlich einfrieren lassen.
Du bist urlaubsreif gewesen, so würde ich es ausdrücken.
Damit ich frisch bleibe, habe ich mich einfrieren lassen und dann werde ich irgendwann mal wieder auftauchen.
Ach, sehr schön. Thorsten, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Alles super.
Hast und du selber? Die Hitze gut verkraftet die Woche? Es war schon brutal, oder?
Es war brutal, aber dank Urlaub haben wir die heißen Tage natürlich im Schwimmbad verbracht.
Also habt ihr recht. Also es war der bislang heißeste Tag des Jahres und unser Wetterkönig sagt ja auch, es kommt die nächste Hitzewelle ab Mitte Juli. Also wenn du wieder arbeiten anfängst, kommt die Hitze wieder. Ja, von daher ist es schon interessant.
Ja, du, ist schon crazy. Ja, ja.
Hast du mitbekommen?
Was?
Die Horrorgeschichte geht weiter. Der Killerwels vom Brombachsee.
Das ist neu aufgetaucht. Wir haben ja überlegt, tatsächlich dahin zu fahren. Jetzt sind wir sehr froh, dass wir hier nicht attackiert wurden wie beim Weißen Hai.
Ja, also es gibt einen zweiten Wels, der jetzt schon wieder jemand gebissen hat. Der erste Wels, der mehrere Menschen gebissen hat, der wurde gegessen. Also der wurde verarbeitet zu 120 Filetportionen.
Der Mensch, der gebissen wurde nee,
der
gegessen.
Fisch, der 2-Meter-Wels, den sie damals erschossen haben. Der wurde echt aufgeteilt in 120 Filetportionen und der wurde serviert mit Beilagen für 22,50 Euro.
Und wo wurde der serviert?
Alles weg. In einem Gasthaus am Brombachsee. Zum Goldenen Lamm hieß der Gasthaus.
Aber dann war das so, wie sagt man das? Ich kenne mich da natürlich in der Jägersprache nicht aus. Ich kenne nur den Begriff Blattschuss und ich glaube, das ist aber schlecht, wenn man das macht, oder? Weil dann die Splitter im Körper sind. Dann haben die den schon richtig gut erschossen.
Den haben sie wahrscheinlich ganz gut erschossen. Laut dem Wirt übrigens, das will ich auch noch sagen, sehr fest und zart soll er geschmeckt haben. Ja, was denn jetzt? Fest oder zart? Das klingt irgendwie für mich nach 50 Shades of Wels.
Ja, es ist, also, es ist halt mal wieder diese Sommerloch-Geschichte, ne? Wir hatten schon die Schnappschildkröte, die Schnarchikröhe und natürlich und irgendwelche Krokodile und einen Tiger in Berlin oder so oder vor 2 Jahren. Ja, genau. Da komme ich aber gleich auch noch tatsächlich dazu und zu diesem Thema.
Apropos Sommerloch, die Magda hat die Woche wieder was Neues erfunden für Musik. Hast du das gehört? Wenn nicht, hier hören wir nochmal rein. Nee. Achtung.
Ein kühles Getränk in der Hand. 2005 kam der Track raus und hat sich seitdem zum echten Feelgood-Hit gemaust. Und wenn wir schon bei Songs sind, die nach Sommer...
Der hat sich gemaust, der Song. Ja.
Gemaust?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört. Der hat sich zum echten Feelgood-Hit gemaust.
Ich habe das schon gehört, aber in einem anderen Zusammenhang. Aber naja, es ist halt die Magda, wer weiß, was die immer so denkt.
So, jetzt werden wir mal ganz kurz ernst, bevor wir ein bisschen auf die Woche noch zurückblicken. Und zwar, ich habe extra was rausgesucht. Wir haben heute hinten dran ein besonderes Interview. Mhm. Und zwar ganz ausführlich werden wir heute sprechen in dieser Podcast-Folge. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Mit Markus Benzmann, Investigativjournalist bei Korrektiv seit 2014, spezialisiert auf Recherchen zur AfD. Sein aktuelles Buch heißt »Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst, die ungeheuerlichen Pläne der AfD«. Er hat auch maßgeblich daran geholfen, eben die ganzen Geschichten rund um dieses Potsdamer Remigrationstreffen offen zu legen und war da auch ganz nah dran. Und von ihm habe ich mal eine Ansage von ihm rausgeschnitten. Wir haben ihn am Ende des Interviews gefragt und können wir ein bisschen positiv in die Zukunft schauen und hat er das hier geantwortet.
Also es entscheidet sich, ob wir in dem letzten Sommer der Freiheit leben. Gleichwohl muss man das mit Zuversicht tun. Man darf nicht vergessen, ein ganz großer Teil der Menschen wissen, dass diese Demokratie es wert ist zu verteidigen. Und vielleicht kann es ja auch in der AfD Leute geben, sagen, okay, wir müssen uns von diesem Trugbild der Homogenität trennen, wir dürfen uns Russland nicht unterwerfen, kann ja sein, dass das auch einen domestizierenden Faktor hat. Und dann kann man wieder auf einem anderen Level diskutieren.
Ja, krass, ne?
Ja, und man muss dazu sagen, dass das jetzt, das haben wir vor einer Woche aufgezeichnet, weil heute früh habe ich natürlich gelesen, hier Sarah Wagenknecht will eventuell mit der AfD zusammenarbeiten. Ja. Das ist so die neueste Entwicklung, die es so gibt, die eigentlich mal ausgeschlossen war, diese Möglichkeit. Aber da ja bringen sich quasi beide mal wieder so alle ins Gespräch, also sowohl die AfD als auch Sarah Wagenknecht. Das nur mal zum Hintergrund, dass diese Info, die gab es noch nicht beim Interview.
Nee, aber das Interview ist sehr hörenswert, das Buch sehr lesenswert und das Interview gibt es heute in voller Länge hinten raus. Das Interview mit dem Investigativjournalist Markus Benzmann, den wir beide interviewt haben, das könnt ihr euch heute hinten raus in diesem Podcast anhören. So, jetzt darfst du was erzählen.
Ja, jetzt darf ich was erzählen und das ist ja tatsächlich eigentlich auch irgendwie was Ernstes, weil ich habe gestern früh um 4 Uhr war ich aus Gründen mal wach und dann habe ich
gleich was dazu.
Ja, pass auf. Und dann habe ich gedacht, boah, ich glaube, bei uns brennt's. Das hat total nach Rauch gerochen. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Dann bin ich tatsächlich, habe zu allen Fenstern rausgeschaut und geguckt, ob irgendwas bei uns ist oder ob ich irgendwas sehe. Und habe gedacht, das gibt's ja nicht. Es riecht total nach Qualm und Rauch.
Ja.
Und dann so nach 10 Minuten, als ich dann wieder ins Bett bin, habe ich nochmal aufs Handy geschaut. Und da hatte ich dann in dem Moment quasi, oder als ich weg war, kamen dann plötzlich diese Warnmeldungen, also hier über Katwarn und diese Nina-App, dass man eben die Fenster geschlossen halten soll, weil es in Saalfeld-Rudolstadt brennt und es brennt ja immer noch, ne, heute an diesem Freitag.
Saalfelder
das
Höhe.
Ist ja immer ja, noch
sag ich ein bisschen
unter
was.
Kontrolle. Ja, gerne.
Saalfelder Höhe brennt. Es ist der größte Waldbrand in Thüringen seit 1993. Über 500 Feuerwehreinsatzkräfte sind da mittlerweile im Einsatz und gestern kamen bei uns die Meldungen auch auf. Ich hatte hier bei uns im WhatsApp-Kanal im Radio 1 Studio zig Meldungen, wo brennt es, es riecht total nach Rauch. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, oh Mensch, irgendjemand muss ich da jetzt mal kontaktieren. Das habe ich dann gestern auch gemacht und zwar unseren Freund und Bürgermeister aus Tettau, Peter Ebertsch. Mit dem habe ich gesprochen und der hat uns mal die Lage geschildert.
Gestern Nacht wurde ich um 2.15 Uhr durch Brandgeruch auf die Situation aufmerksam. Kurz danach hat mich auch gleich mein Kommandant angerufen, der also die Tettauer Brandwache seit 2 Uhr besetzt hat. Die Bevölkerung wurde über Lautsprecher informiert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und auf die Gefahrenlage hingewiesen. Die Bevölkerung war teilweise ganz schön, sagen wir, in Sorge. Es sind teilweise Tettauer mit dem Auto herumgefahren, weil sie gedacht haben, dass es hier gleich unmittelbar im Marktgemeindegebiet brennt. Momentan hat sich die Lage entspannt. Wir haben momentan Wind aus Richtung Süden, deswegen kann man jetzt wieder durchatmen. Also es war auf alle Fälle eine schlaflose, stickige Nacht. Und da habe ich um 0.15 Uhr vom Rennsteig auch das Inferno gesehen. Das hat also schon sehr bedrohlich ausgesehen, wenn man dann das Ausmaß des Waldbrandes bei Gösselsdorf dann in Augenschein nehmen konnte.
Gesprochen haben wir am Donnerstagmorgen. Mittlerweile hat sich die Lage ein bisschen geändert. Also es sind weiterhin knapp 300 Hektar Fläche, die da brennen. Das sind übrigens das ist vergleichbar mit 420 Fußballfeldern, also eine Riesenfläche. 500 Feuerwehrleute aus Thüringen, aber auch aus Bayern sind da im Dauereinsatz. Die Lage ist noch nicht im Griff, aber es gibt eine kleine positive Geschichte heute an diesem Freitagmorgen. Es hat sich zumindest nicht deutlich vergrößert, aber von den Warnungen kann da immer noch keine Rede sein und deswegen immer noch Brandgeruch und den nimmt man tatsächlich wahr, so ein bisschen, immer noch. Auch heute Morgen am Freitag habe ich einige Nachrichten noch bekommen.
Das ist ja auch völlig irre, also von mir aus sind es knapp 55 Kilometer, also halt was jetzt Straßenstrecke angeht und dass das dann so weit zieht, ist es unglaublich. Da gab es auch gestern tagsüber mal ab und zu einen Schwall, wo du gerochen hast. Das ist ja unfassbar. Wahnsinn. Aber auch die Bilder, die man sieht, das ist natürlich wirklich schrecklich. Also,
Inferno.
Ja, das ist es.
Das ist ganz schlimm. Aber pass auf, lieber Thorsten, Werbung! Kommt zur Super-Sommer-See-Analyse zur Optik Lindlein nach Kronach. Ausführlicher 3D-Sehtest für entspanntes Sehen. Bestimmung der Fern- und Nahwerte, Tag- und Nachtmessung, Glaukom-Screening mit Bestimmung der Hornhautdicke. Nee, Katarakt. Ja, dann, wir lassen es einfach so in der Werbung. Also das heißt Katarakt. Katarakt ist grauer Star. 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 Die gibt's auch, die Analyse und Augenbelastung und Nachsichtbeurteilung. Das alles gibt's bei Optik Lindlein. Und zu deiner Sehanalyse, und das ist jetzt das Besondere, gibt's auch ein Eis gratis. Also jetzt Termin vereinbaren bei deinem Sehexperten in Kronach, Optik Lindlein in der Rosenau 6. Werbung Ende. Ja, manchmal ist Werbung ganz schön schwer.
Ja, vor allem, wenn man es vorher nicht durchliest.
Das verrat doch nicht immer alles. Das ist doch immer. Mensch, Thorstner. So geht es nicht.
Ja, doch, doch. Wir sind sehr transparent, wie du weißt.
Aber ich finde, du klingst echt entspannt. Und über eins müssen wir auch noch reden. Du hast ja letzte Woche von mir René Kloden geschenkt bekommen, den Schnaps, ne?
Ja.
Hast du schon einen getrunken?
Nein, noch nicht. Den hebe ich mir für einen ganz besonderen Anlass auf. Und ich gehe davon aus, dass wir den auch zusammen genießen werden.
Das stimmt.
Bei dem besonderen Anlass.
Aber ich habe dir gestern mal Bilder von einem René Kloden-Busch geschickt.
Ja, wo hast denn das her?
Das ist bei mir um die Ecke in der Nachbarschaft. Da gibt es einen René Kloden-Busch.
Und woher weißt du das?
Weil mir die Frau erklärt hat, das ist René Kloden.
Und warum hast du die Frau gefragt?
Nee, die hat es von sich aus erzählt.
Aber du kanntest sie oder kennst sie?
Natürlich. Das ist bei mir.
Ach, okay.
Also die kennt mich. Ach, und der so. Hat gesagt, die hat erst ein bisschen, das ist eigentlich der Pflaumenbaum, aber den kann man nicht essen, viel zu sauer. René Kloden, was kann man damit anfangen? Er hat gesagt, Schnaps machen.
Also wir werden da langsam zu Experten auf jeden Fall.
Ja, tatsächlich. Aber naja, gut, das ist dann das Schöne auf jeden Fall. Ja, was habe ich noch? Ach ja, heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist der Freitag, der 4. Juli, ist übrigens Unabhängigkeitstag in Amerika, also der Independence Day, wie es so schön heißt. Mhm.
Ja, da hofft man ja wirklich, dass die Aliens angreifen mittlerweile, ne? Wie im Film Independence Day.
Ja, das stimmt.
Weil dann, das würde wirklich mal ein bisschen Unabhängigkeit da reinkommt ins Land, aber aktuell ist es, glaube ich, nicht so toll.
Ja, das ist, Anja Hampel hat mir gerade einen Zettel reingereicht.
Oh, bestimmt mit was ganz Wichtigen.
Ein Blitzer, den kann ich jetzt aber nicht im Podcast durchsagen, macht ja keinen Sinn.
So, den vielleicht ist es,
habe ich mit dir besprochen. Was
vielleicht ist es der Blitzer in Wimmelbach.
Der steht noch.
Ja, das glaube ich.
Kleine Info. Könnt ihr mal auf unserer Internetseite nachgucken, wenn ihr wollt. Also auf radio1.com. Du, ach ja, pass auf. Ich habe was, Aufregerthema, was mich die Woche beschäftigt hat. Also wir hatten eh viel in dieser Woche auch wieder. Es geht langsam in Richtung Samba. Da haben wir eine Umfrage gemacht. Die Hitze war natürlich ganz, ganz großes Thema. Was tun? Was kann man tun? Wie kann man sich abkühlen? Was macht man? Kein Sport draußen und so weiter und so fort. Dann habe ich aber die Woche was gelesen. Und zwar die Stadt Köln hat tatsächlich oder wollte mal und hat überlegt, den Begriff Spielplatz abzuschaffen.
Also Spielplatz. Ja, das habe ich auch gelesen.
Spielplatz sollte ersetzt werden. Künftig sollte es heißen Spiel- und Aktionsfläche. Also ich glaube, in manchen Büros in der Stadt Köln war es auch zu heiß, finde ich. Weil wir da drauf kommen.
Was soll denn, also ja, so ein Quatsch. Wer überlegt sich das? Wer beschließt denn das? Weil das Ding ist ja, das ist ja von mir aus, nennen die so, aber dann habe ich ja irgendwie gelesen, die hätten, keine Ahnung, zigtausende Schilder ja dann umändern müssen und das hat halt mega Geld. Und wen interessiert denn das, ob ein Spielplatz Spiel- und Aktionsfläche heißt?
Naja,
das heißt eine Aktionsfläche?
Ich finde es total bescheuert. Aber das wäre genauso, ich habe mir gedacht, wie kann man das vergleichen? Also es wäre zum Beispiel genauso, wenn man in Zukunft das Wort Biergarten nicht mehr Biergarten heißen, sondern überall abändern in Bier und alle anderen Getränkepark.
Ja, genau.
Da fühlen sich dann Weißweinscholle-Trinker nicht ausgegrenzt oder Wasser ohne Trinker oder was es alles hier auch gibt. Also es ist irre. Manche Leute machen
also da regen sich Leute über Gendern und keine Ahnung was auf. Und dann werden aber solche komischen Amtsschimmel-Aktionen hier angestoßen. Also das checke ich überhaupt gar nicht.
Das ist nicht nur Amtsschimmel, das ist einfach total gaga. Also dass sich da Leute drüber aufregen, das finde ich schon vollkommen zurecht.
Ja. Aber eins würde ich auf jeden Fall gern noch wissen. Und zwar, also ich höre jetzt nicht jeden Tag immer zuständig Radio 1, wenn ich im Urlaub bin.
Echt, du hörst mich nicht jeden Tag?
Naja, du musst überlegen, Dachdecker, der Urlaub hat, steht auch nicht dann die ganze Zeit auf dem Dach im Urlaub. Ne? Also deswegen,
ja, aber der guckt immer mal hoch zum Dach.
Naja, ich höre ja dann andere Sender.
Ach du, na toll.
Mich würde interessieren, weil mitbekommen habe ich, ihr habt irgendwie den heißesten Ort in der Region gesucht oder irgendwas, irgendwie, was da rauskam.
Ja, tatsächlich. Da kam was raus, das kann ich dir sagen. Und zwar war dann im Endeffekt die Geschichte, dass es an einer Glaswanne im Landkreis Kronach, da hat es am Thermometer, haben wir auch ein Bild geschickt bekommen, knapp 60 Grad hatte.
Das ist aber doch für eine Glaswanne wenig, hatte nicht irgendwie hunderte von Grad?
Nee, also nicht in der Glaswanne, sondern an der Glaswanne, also der Arbeitsplatz halt.
Ach okay.
Das war dann schon heiß, also das fand ich dann schon heiß.
Aber warte mal, ich habe dann trotzdem... Da wird es immer so heiß sein.
Ja, das stimmt schon. Ich habe aber trotzdem was Schönes bekommen auch. Ich gucke mal, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Aber das finde ich natürlich jetzt wieder nicht. Ja. Naja, ist ja klar.
Also Hunderte habe ich untertrieben. Ich habe jetzt mal hier die KI befragt. Eine Glaswanne benötigt eine Temperatur zwischen 1400 und 1600 Grad. Was sind da schon 60 Grad?
Dann ist er natürlich auf jeden Fall gut isoliert und knapp 60 Grad. Aber die Magda hat für uns das im Programm auch mal zusammengefasst, was da alles so reinkam. Das finde ich ganz nett und das hören wir uns jetzt mal noch an. Achtung.
Nee, zum Glück wirklich nicht. Also uns hat die Klimaanlage die letzten Tage wirklich gerettet. Aber es gibt eben auch viele, die keine Klima auf der Arbeit haben. Zum Beispiel der Tobi, der hat uns geschrieben, er ist Maler und Lackierer und muss in der prallen Sonne arbeiten. Oder auch der Max, er ist in der Straßenmeisterei in Kronach und hat bei 32 Grad im Schatten arbeiten müssen. Oder in der Onkologie, da waren es gestern Vormittag 28 Grad.
Liebes Radio 1 Team, hier im VZ Onkologie in Coburg, die Toni und die Ivi, bei uns sind es aktuell im Labor 28 Grad.
Der Dominik ist in der Fertigung für Kunststofftechnik in Küps und bei dem hat es gestern fast 40 Grad gehabt. Aber zur Schichtübergabe um 14 Uhr, da hat der Chef den Eiswagen bestellt. Also das ist doch ganz nett. Und apropos Essen, die Jennifer, die hat geschrieben, ihr Mann ist Koch und ist am Herd und bei ihr gab es gestern Schlachtschüssel. Also auf die Idee bin ich bei der Hitze irgendwie noch nie gekommen. Schlachtschüssel bei 35 Grad.
So ein Schweinerüssel, ne? Lecker. Da kann man schon reinkauen bei 36 Grad.
Das Ding ist aber das, ne? Das wird jetzt alle Vegetarier nicht freuen. Wenn man aber halt schlachtet, dann muss man halt dann auch die Schlachtschüssel dann logischerweise machen. Das kannst du halt nicht jetzt unbedingt aufheben. Also, und wenn der Koch ist oder Metzger oder beides, dann gehört das halt dazu. Vielleicht gibt es aber auch so eine Schlachtschüssel auf Eis oder so. Und eine Kugelschlachtschüssel mit Sahne.
Ach, das ist schön. Ja, kann es alles geben. Das passt auf jeden Fall. Naja, Thorsten, wir haben ja heute hinten raus noch jetzt ein sehr langes Interview.
Aber
das sollen die Leute sich auf jeden Fall anhören in aller Ruhe, aber du darfst noch was sagen.
Ich darf noch was sagen. Ich habe nämlich eine absolute Empfehlung. Ich war am Montagabend nämlich in der Naturbühne in Trebgast. Erstens mal super Location, wer da noch nie war. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also da gibt es viele Theaterstücke, die da gezeigt werden. Keine Ahnung, kann man auf der Website auf jeden Fall nachlesen. Wir waren da aber bei einem Gastspiel und zwar von Siegfried und Joy. Hast du von denen gehört bestimmt, ne?
Na klar, die beiden abgespaceden Zauberer.
Die beiden Zauberer, die hauptsächlich so bekannt sind durch irgendwelche Online-Videos, wo sie so einen goldenen Vorhang haben und den einfach dann ein wenig wackeln und dann Leute verschwinden lassen. Und die sieht man ja ab und zu auch bei LOL in den letzten zwei Staffeln, waren die, glaube ich, da ab und zu mal mit dabei, Gastauftritte und irgendwas. Also das einfach gerne mal tatsächlich online anschauen. Und ich wusste da auch nicht, ich wusste zumindest, dass wenn die auf Tour sind, dass das immer relativ schnell ausverkauft ist. Also das sind natürlich keine 20.000er Säle oder Hallen oder irgendwas, sondern die Menschen müssen ja auch die Bühne sehen können und die interagieren auch mit ihrem Publikum. Deswegen ist das alles immer relativ schnell ausverkauft. Und irgendwann habe ich Anfang des Jahres gelesen, die kommen nach Trebkast. Dann habe ich einfach mal blind Karten bestellt und wusste auch gar nicht, was da passiert. Aber das, was da passiert, das war eineinhalb Stunden, es waren fast zwei Stunden. Das war quasi Zauberei auf LSD. Also das ging mit einem Schwung los und dieser Schwung hat nie aufgehört. Also die haben so viel auch mit dem Publikum gemacht und dann natürlich immer ganz spontan irgendwie Tricks, aber auch natürlich so ein bisschen Comedy-Tricks, beziehungsweise bei manchen Tricks siehst du dann bewusst, wie es funktioniert und es ist halt dann alles ein wenig auf ironisch gemacht und es war ein so lustiger, sensationell unterhaltsamer Abend. Also wenn die irgendwo mal wieder in der Gegend sind, jederzeit empfehle ich jedem, da hinzugehen. Auch mit Kindern kann man da sehr gut hingehen. Die haben dann auch ein paar Sachen mit Kindern auf der Bühne gemacht. Das war wirklich ganz, 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 ganz toll. Sehr lustig. Also einfach da auch mal vielleicht diesen Instagram-Channel checken von Siegfried und Joy. Das war wirklich ein großartig unterhaltsamer, schöner Abend.
Da wäre ich glatt mitgegangen, wenn ich es gewusst hätte. Hast mir ja nichts gesagt.
Doch, davon. Auf die Ansage habe ich gewartet. Ich kann dann gerne mal in unserem WhatsApp-Verlauf schauen. Ich habe das bestimmt, als ich das gelesen habe, habe ich dir das geschickt, dass die da sind. Das ist vielleicht ein Vierteljahr her oder noch vielleicht 4 Monate. Aber das habe ich dir geschickt, dass die kommen. Und du hast nicht darauf reagiert.
Meine Aufmerksamkeitsspanne lässt langsam nach. Liegt am Alter wahrscheinlich.
Nee, eigentlich ist es ja bei den Jungen eben durch diese kurzen TikTok- und Instagram-Videos, ne, dass das dann so kommt. Aber
Was hast du gerade erzählt?
Hallo, ich habe Urlaub. Ach so, ich habe mich einfrieren lassen.
Stimmt. Ach ja, du bist am Auftauen. Ja, aber ist okay.
Absolute also Empfehlung.
Nächste Woche.
Wirklich. Ja, ja.
Ja, super. Mach mal. Super Tipp. Nächste Woche übrigens natürlich ganz viel zum Samba-Festival im Podcast, den es ja wieder am Freitag gibt.
Und wann ist denn Samba-Festival? Erzähl es doch mal den Leuten.
Na, das Samba-Festival ist am 2. Juli-Wochenende, also vom 11. bis zum 13. Juli in der ganzen Coburger Innenstadt. Und da gibt es natürlich jede Menge Infos nächste Woche noch am Freitag im Podcast. Und wieder tausende Besucher in der Coburger Innenstadt. Ausnahmezustand, das wird wieder großartig.
Das glaube ich.
Da habe ich übrigens jetzt schon mal einen Tipp für euch. Und zwar Freitagabend 21.30 Uhr Albertsplatz oder am Samstagabend gegen 0 Uhr am Marktplatz die Berliner Band Kurum Bande. Die spielen Samba und das spielen sie auf so Schnipsel, Musikschnipsel. Also da ist alles mit dabei, von Techno über Hip-Hop und das wird immer eingespielt, bekannte Songs, die man so hört und dazu spielen die Samba. Absolute Empfehlung, großartig, ist super Party on, also besser geht's gar nicht. Unbedingt mal hinschauen.
Und wenn ihr da hingeht, dann könnt ihr mich gerne suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Ich bin leider nicht da.
Bei mir müsst ihr schon genau suchen, dass ihr mich findet. Aber das können wir nächste Woche drüber.
Aber du
jetzt
bist
machen wir da das Interview. Ein sehr hörenswertes Interview, ein sehr ernstes Interview.
Oh ja.
Markus Benzmann. Er ist Investigativjournalist bei Korrektiv. Die kann man auch im Internet verfolgen. Übrigens sehr interessante Seite, wo immer wieder sehr viele Themen so ein bisschen anders beleuchtet werden. Er ist spezialisiert auf Recherchen zur AfD. Und hat 20 Jahre Auslandserfahrung in Zentralasien. Der war im Kaukasus, im Iran, Irak, Afghanistan, im Usbekistan. Und also der war viel unterwegs. Und seine Spezialität ist jetzt eben die AfD. Er war massiv dran beteiligt an den Enthüllungen zum sogenannten Potsdamer Remigrationstreffen im Januar 2024. Und hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Die ungeheuerlichen Pläne der AfD.
Ja, wirklich sehr, sehr hörenswert, mal wieder so auf den Boden der Tatsachen kommen und man bekommt einen intensiven Einblick um die Machenschaften der AfD, weil er ist da wirklich auch gut vernetzt und ja, sollte man jetzt dranbleiben und hören.
Und hier ist es, das Interview und wir sagen Tschüss und Servus, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wir wollen ausführlich sprechen mal mit Ihnen und zwar in unserem Podcast am Telefon ist noch Milch über Ihr Buch und über das, was Sie da eben auch ja so aufgedeckt haben oder insgesamt auch ein bisschen bewegt haben. Es geht um ein sehr interessantes Buch, wie ich finde. Ich habe es verschlungen, wenn ich ehrlich bin. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Die ungeheuerlichen Pläne der AfD. Herr Benzmann, die Frage zunächst mal für alle, die sich nichts vorstellen können unter dem Buch. Warum muss man es gelesen haben?
Ja, ich glaube, wir sind da in einer Situation, wo völkische Gedanken und Ideen nicht mehr versteckt werden. Sie werden ausgesprochen und es ist wichtig, mal diese Entgrenzung zu sammeln. Das ist nicht einfach mal hier ein Tabu gebrochen, dort ein Tabu gebrochen. Dort steckt ein System dahinter. Das ist einmal die völkische Ideologie, das ist die Russland-Unterwerfung und das ist die Verächtlichungmachung der Erinnerungskultur, die ein Ziel hat. Nämlich im Grunde genommen die universellen Menschenrechte abzuschaffen und einem Trugbild einer Homogenität zu folgen, die letztendlich dazu führt, dass Menschen aus diesem Land vertrieben werden sollen.
Jetzt seit Jahren verfolgen Sie ja den Weg der AfD schon und bei Ihrer Recherche jetzt für das Buch, was hat sich da vielleicht am meisten überrascht über die AfD, was viele vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht wissen?
Also überrascht würde ich eher sagen, dass auf der einen Seite die AfD eigentlich so eine Art Chaostruppe ist. Das ist ja eine der ganz wenigen weitrechten Parteien in Europa, die sich nicht um eine Führungsperson funktioniert. Sorry, ja, ich bin gerade im Hotel, da ist im Nachbarzimmer was
alles
passiert.
Gut.
Ja, also die sich um eine Führungsperson formiert, wie Le Pen oder Orban oder Meloni. Sondern das ist eher wie bei Asterix bei den Goten. Einer sagt der Chef und die anderen lachen. Also man hat eine Chaosstruktur. Gleichzeitig sieht man aber, dass auch vom Vorfeld eine Idee ist, diese völkische Ideologie in diese Partei zu drücken und dort mehrheitsfähig machen zu können. Und das wurde sehr stringent vom Anfang an der Parteigründung gefolgt, wie Kubitschek, der von einem Vorfeld sitzt, sagt, die AfD macht den Spalt ein wenig auf und wir drücken mit unseren Ideen hinein. Und diese völkischen Ideen haben sich jetzt tief in der AfD verankert Und spannend ist, dass gerade jetzt in der AfD die Diskussion aufbricht, ob man sich nicht besser von dieser völkischen Idee trennt, um auch ein Parteienverbot entgegenzutreten.
Und das Stichwort Parteienverbot ist eines, was ich auf jeden Fall besprechen will. Zuletzt gab es einen Vorstoß, dass man eben die AfD verbieten sollte. Es gibt ein paar Meinungen, die sagen, ja, warum gehen wir diesen Weg nicht konsequent durch? Das zieht ja die Verfassung auch zu. Die soll ja auch geschützt werden gegen klare rechtsextreme Parteien. Wie stehen Sie dem Parteiverbot gegenüber?
Also ich möchte nochmal, ich habe lange in Zentralasien gearbeitet, vor allen Dingen in Diktaturen. Und dort haben dann Präsidenten, wenn ihm was nicht passt, eine Partei verboten. Das ist hier in Deutschland nicht so. Es geht um ein Verbotsverfahren, was das Grundgesetz vorsieht. Das heißt, die Exekutive kann das Verfahren auslösen oder das Parlament oder der Bundesrat. Und dann muss das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden. Das ist was anderes. Es geht also um das Verbotsverfahren. Und dann, warum steht das im Grundgesetz? Das steht ja nicht im Grundgesetz, weil da die Mütter und Väter, die das damals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und das Ende des Naziregimes in Deutschland geschrieben haben, weil da noch Platz war. Die haben das aus einer Erfahrung gemacht. Die haben gesehen, was passiert, wenn eine Demokratie eine Partei heranwächst, die diese Demokratie ermorden will. Und das sollte nicht mehr möglich sein. Also dieses Verfahren gibt. Wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz, die gesagt hat, diese völkische Idee ist so weit in der AfD verankert, dass sie davon ausgehen, dass die Partei gesichert rechtsextremistisch ist. Diese Aussage hängt jetzt, solange Gerichte das prüfen können. Das zeigt ja, wir sind in einem Rechtsstaat. Aber da sind wir. Und insofern würde ich sagen, warum nicht diese Prüfung ansetzen? Weil es der Partei, der AfD natürlich dann ermöglicht, auch ihre Position zu ändern. So ein Verfahren hat ja auch domestizierende Funktion. Und das Spannende ist, dass wir das jetzt gerade sehen können. Ausgerechnet ein Chefideologe der völkischen Ideologie, also einer der Vordenker, Maximilian Krah, hat 2023 ein Buch geschrieben, ein Manifest, wo er noch darüber fabulierte, dass 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich störend in diesem Land sind, kriegt jetzt die Kurve und sagt, wir müssen uns von dieser Trugbild der Homogenität trennen und vor allen Dingen keine Vertreibungsfantasien entwickeln, die Staatsbürger betreffen könnten mit migrantischem Hintergrund. Und da ist jetzt eine Riesendebatte ausgelöst und diese Debatte wäre nicht da ohne die Recherche von Korrektiv, aber auch nicht ohne die Gefahr, dass die Partei in ein Verbotsverfahren schlittern könnte.
Jetzt gibt es Ihr Buch ja in der aktualisierten Neuauflage auf dem Stand nach der Bundestagswahl 2025. Hat sich denn großartig eine Veränderung ergeben nach der Bundestagswahl bei der AfD?
Bei der AfD, würde ich sagen, ist die Radikalisierung jetzt fortgeschritten bis jetzt zu diesem sehr interessanten Konflikt, der auf offener Bühne ausgetragen wird und wo sich sozusagen auch eigentlich moderate AfD-Leute in diesem Konflikt auf einmal als Anhänger der völkischen Ideologie outen. Das ist ganz interessant. Und gleichzeitig haben sich aber auch die Rahmenbedingungen geändert. Ich würde sagen, wenn ich es mal ein bisschen scharf formulieren dürfte, in diesen Monaten entscheiden wir, ob Europa den letzten Sommer in Freiheit erleben kann. Wir müssen begreifen, dass wir, das heißt Europa, die liberalen Demokratien in Europa, sind in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht die Mediatoren. Wir sind die Beute, denn wir sind das Ziel. Es geht um die russische Dominanz über Europa. Und wir haben jetzt durch den Wahlsieg von Trump in den USA und seiner ersten halbjährigen Regierungszeit gesehen, dass das Grundvertrauen, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, dass nämlich zwischen der USA, den liberalen Demokratien in der USA und Europa ein gemeinsames Sicherheitsinteresse besteht, weg ist. Das heißt, für Trump sind wir nur noch sozusagen ein Handelsschiff in einem Deal, während Putin versucht, in revanchistischer Politik die Dominanz über Europa zu erlangen. Und vor dieser Gefahr stehen wir. Und wir müssen uns bewusst sein, sollte Russland diese Dominanz erreichen, wird auch die Rechtswirklichkeit aus Russland hier einsickern. Und nur die liberale Demokratie, die oft so gescholtene, gegen die ganz viele auch aus dem bürgerlichen Lager mit einem Flirt zur Kettensäge bereit sind, die aus den Hebeln, aus den Angeln zu hebeln. Nur eine liberale Demokratie sichert jedem Einzelnen von uns Rechtssicherheit. Denn in Russland gilt das Telefon, naja, Prava, das Telefonrecht, wenn Sie da einen Autounfall haben, einen Konflikt über eine Wohnung, selbst einen familiären Streit vor Gericht tragen, dann entscheidet nicht, wie der Richter ihre juristischen Argumente bewertet, sondern entscheidet, wie sein Gegner, ob der Kontakt zur Mafia hat oder zur politischen Partei. Und da wird über einen Telefonanruf entschieden, wie der Richter zu entscheiden hat. Und das ist ein hohes Gut und das steht in Gefahr. Und noch nie, würde ich sagen, ist die liberale Demokratie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg so in ihren Grundfesten herausgefordert. Und jetzt müssen sich die liberalen Demokraten und auch die Regierung entweder entscheiden, Stärke zu zeigen oder sich zu unterwerfen. Und die AfD hat sich entschieden, ihre Politik in einer multipolaren Weltordnung einzuorientieren, sich lieber an Putin, sich lieber an Trump zu wenden. Und die Demokraten müssen sagen, dass wir die eigene Stärke entwickeln, um diese Freiheit, die wir haben, nicht zu verlieren. Denn ein Heizungsgesetz können Sie nach 4 Jahren ändern. Die verlorene Freiheit ist weg und für immer.
Herr Benzmann, eine weitere Frage und die wird auch viel diskutiert. Auch ich mit meinen Freunden, auch mit meinem Kollegen, mit dem Thorsten habe ich schon oft drüber gesprochen. Macht es denn noch Sinn, mit völlig überzeugten AfD-Anhängern zu diskutieren und zu reden? Oder sagen Sie, an gewissen Stellen macht es einfach keinen Sinn? Wie sind Ihre Erfahrungen? Probieren Sie noch, Leute zu überzeugen oder vernünftig zu diskutieren?
Ja, also das mache ich mal die ganze Zeit. Und interessanterweise, trotz dieser ganzen Recherchen, habe ich immer noch ein sehr gutes Netzwerk in die AfD rein und diskutiere, spreche, bekomme auch Informationen. Also ich würde sagen, es gibt einen völkischen Kern. Die sind davon überzeugt. Die gehen davon aus, dass dieses Trugbild der völkischen Ideologie, dass eben ein Staat nur als ein eigenes bestehen kann. Und wenn irgendein Problem ist, müsste man das Fremde mit willkürlicher Definitionsmacht ausmachen, um dann zu vertreiben, um dann das Glückesunterfangen zu erreichen. Das ist ein altes Motiv der deutschen Rechten. Ist natürlich Unsinn. Also man kann sehen, ganz viele Probleme entstehen nicht aus dem Fremden, sondern aus dem eigenen. Selbst korrektiv, wir haben recherchiert zu einem Apothekerskandal, ein Apotheker, der aus einer 200-jährigen Familie kommt, der die Krebsmedikamente streckt oder klerikaler Missbrauch, eigen. Ich will nur sagen, aber es gibt diese Überzeugten, die sagen, nur wenn das Ethnos einheitlich ist, dann kann eben ein Staat erfolgreich sein. Die kriegen sie nicht überzeugt. Aber sie kriegen sozusagen diejenigen, die mit einer gewissen Politikverdrossenheit sagen, AfD ist diejenige, die mal zeigt, wo es lang geht oder die den anderen mal eine Nase macht oder wo ich mit meiner Stimme mal provozieren kann oder die diese ganze Überregulierung und die zu große Bürokratisierung auch mal in Frage stellen. Die Leute, die kann man, glaube ich, noch erreichen und denen sagen, hört mal, die Wahl für die AfD in dem jetzigen Zustand der Diskussion, wie sie jetzt ist, ist keine Protestwahl mehr, sondern sie hat eine Konsequenz. Und das wollte ich mit meinem Titel sagen. Aber natürlich ist der Diskurs und das Gespräch immer wichtig. Und auch ein Parteiverbotsverfahren kann das nicht aufheben. Weil, wie gesagt, es kann ja sein, dass dann die Partei erkennt, was ihre Entgrenzungen sind. Russland-Unterwerfung, völkische Ideologie plus Verächtlichung, Machung der Erinnerungskultur und dann auch beisteuert. Das könnte man sagen, das ist ja rein taktischer Natur, um nicht verboten zu werden. Aber gleichwohl, eine Kurskorrektur ist immer zu begrüßen.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind tief drin und haben da auch noch Netzwerk in der AfD. Ich vermute aber auch mal, da waren jetzt nicht alle erfreut über Ihr Buch, das Sie veröffentlicht haben. Vermutlich haben Sie da auch Anfeindungen bekommen, gehe ich mal davon aus.
Naja, Journalismus ist kein Job, mit dem man sich immer Freunde macht oder man macht Feuilleton. Und selbst da gibt es Probleme. Das ist halt so. Ich meine, das ist ja immer die investigative Recherche. Die beschreibt das, was Leute nicht schreiben wollen. Da fangen die sich an zu wehren. Juristisch, die Geheimplanrecherche hat ja auch viel Kritik erfahren. Aber das gehört eben zum demokratischen Diskurs dazu, dass man der Gegenwind auch mal heftiger ins Gesicht bläst. Aber das muss man halt aushalten. Aber ich würde sagen, man darf halt um das tägliche Ringen, um Demokratie, darf man sich auch nicht einschüchtern lassen. Man darf sich den Platz nicht wegnehmen lassen. Und ich kann nur sagen, ich habe lange in Russland und auch in den zentralasiatischen Republiken gelebt, wo es tatsächlich autoritäre Regime waren. Und da habe ich eben auch gemerkt, bei aller Schwierigkeit, ja, die es immer gibt und über die man sich zu beschweren hat, dass ja auch gut ist, welche Vorteile eine liberale Demokratie hat. Das ist der innere Reparaturbetrieb, das ist die, Rechtsstaatlichkeit. Und die haben sie nur da. Und ich glaube, deshalb muss man auch mit Kritikern offensiv und immer wieder bereit zur Diskussion sein und diese, ja, den Wert, den wir haben, der jeder für uns sehen kann in seinem täglichen Leben, auch wieder die Früchte dieser liberalen Demokratie wieder verteidigen.
Mal einen Blick in die Zukunft gerichtet. Müssen wir uns Sorgen machen oder ist das Schlimmste überstanden?
Nee, ich glaube, es entscheidet sich gerade. Ich meine, das interessanterweise sagt ja auch Friedrich Merz jetzt letztens, als er von dem EU-Summit-Treffen da zurückkam, das sind jetzt entscheidende Monate. Und ich sage immer gerne, wenn wir jetzt sozusagen nicht Kräfte finden und uns sammeln und die Frage, die einmal Adenauer gestellt haben, wir haben die Wahl zwischen Freiheit und Sklaverei, wir wählen die Freiheit, dass wir wissen müssen, dass wir uns jetzt sozusagen nicht ausruhen können und sozusagen den Fallstricken, die Putins Informations-, Desinformationskampagne immer in den politischen Betrieben nach Deutschland und Europa wirft, dass wir uns dort darin verheddern. Also es entscheidet sich, ob wir in dem letzten Sommer der Freiheit leben. Gleichwohl muss man das mit Zuversicht tun. Man darf nicht vergessen, ein ganz großer Teil der Menschen wissen, dass diese Demokratie es wert ist zu verteidigen. Und vielleicht kann es ja auch in der AfD Leute geben, sagen, okay, wir müssen uns von diesem Trugbild der Homogenität trennen, wir dürfen uns Russland nicht unterwerfen, kann ja sein, dass das auch einen domestizierenden Faktor hat. Und dann kann man wieder auf einem anderen Level diskutieren.
Herr Benzmann, vielen lieben Dank. Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, niemand kann sagen, er hätte nichts gewusst, die ungeheuerlichen Pläne der AfD. Ein Buch, das Sie mit verfasst haben, Korrektivrecherchen rund um die AfD sind da drin dokumentiert, deren politische Absichten, das Ganze eben sehr ausführlich. Und ich sage danke fürs Interview.
Ich bedanke mich auch. Alles Gute.
Vielen Dank.
Danke und schönen Tag. Tschüss.